diese Liebe, von der wir gerade gesungen haben, die Gott zu uns hat, soll es auch in dieser Predigt gehen. Und die Schrift gibt uns ja ganz, ganz viele Bilder, für die unsere Beziehung zu Gott beschreiben. Und eigentlich hat Gott ganz, ganz viele, ich sag mal, Beziehungen, menschliche Beziehungen geschaffen, um zu zeigen, wie die Beziehung zu ihm sein soll. Als zum Beispiel die Beziehung zwischen Kind und Vater. Da hatte ich heute Morgen direkt dran gedacht, als du meintest, wer sorgt sich für uns, das ist der Vater. Da ist die Beziehung zwischen Schaf und Hirte, die Bibel gebraucht, um zu zeigen, wer wir sind. Da ist auch die Beziehung zwischen Diener oder Sklave und Herrn, um zu zeigen, wie wir dem Herrn dienen sollen. Und ich finde es interessant, dass, ich meine, Gott hätte auch einfach nur, ich sag mal, Gebote geben können in der Schrift, so sagen können, dient dem Herrn, oder hätte uns sagen können, hey, ich kümmere mich um euch. Aber er gibt uns explizit Bilder von menschlichen Beziehungen, damit das tief in unsere Seele reingeht, diese Liebe Gottes, damit wir es tiefer verstehen können und auch darin leben können. Ich merke, dass mir tun diese Bilder total gut. Zum Beispiel in meinem Dienst, wenn ich versuche, Gott zu dienen, versuche rauszugehen, Leuten von Jesus zu erzählen. Manchmal, wenn ich dann Vers lese, wo steht, predigt das Evangelium, berührt mich das nicht so tief. Aber wenn ich dann merke, okay, Jesus ist wirklich Herr der ganzen Welt und ich bin sein Diener und als sein Diener, als sein Gesandter will ich rausgehen, das macht was mit meiner Seele und dadurch wird Gott in meinem Herzen durch diese Bilder, die er uns gegeben hat. Ganz interessant, am Ende von seinem Leben schreibt der alte Paulus einen Brief an Timotheus, an seinen Schüler, an sein geistliches Kind. Und auch in diesem Brief gibt er ihm dann drei Bilder mit. Er sagt, sei sein Bauer, der arbeitet für Jesus, sein Soldat, der kämpft für den Herrn und sei ein, was ist das dritte? Ein Läufer, ein Athlet, der den Lauf des Glaubens läuft. Und dann sagt er zu Timotheus, nachdem er ihm diese Metaphern gezeigt hat, bedenke, was ich dir sage. Also ich sage, denk über diese Bilder nach, lass sie tief in deine Seele fallen, damit du darin leben kannst. Und ich möchte heute Morgen eins dieser Bilder rausgreifen, die Schrift gebraucht, um unsere Beziehung zu Gott und die Beziehung zwischen Gott und uns zu verdeutlichen. Und das ist das Bild von Gott als dem Bräutigam und wir der Gemeinde als der Braut. Ich weiß noch, vor einiger Zeit habe ich darüber gepredigt, was es heißt, Priester zu sein. Und da meintest du, Ulrike, danach zu mir. Entschuldigung. Aber wie kann das sein? Wir als Frauen, wir sind doch keine Priester oder so. Und, aber heute gibt es ein Bild, was besonders für die Frauen ist. Wir als Gemeinde sind die Braut von Christus. Und da können wir Männer von euch Frauen ganz viel lernen, wie das ist, Braut zu sein. Und ihr Frauen könnt von uns lernen, wie es ist, vielleicht Priester zu sein oder Söhne zu sein. Genau. Darin soll es halt gehen. Jesus, der Bräutigam, die Gemeinde, die Kirche als seine Braut. Und es ist ein Bild, was in der Schrift ganz oft aufgegriffen wird. Und ich möchte ein paar Stationen mit euch durchgehen, gerade von dem, was der Herr Jesus gelehrt hat über dieses Bild. Weil wenn man die jüdischen Hochzeitstraditionen kennt, wie sie waren zur Zeit Jesu, sind da ganz, ganz viele Dinge, die er aufgreift in seinen Lehren, die wir heute vielleicht gar nicht mehr verstehen, weil heute Hochzeit und Eheanbahnung in unserer Kultur ganz anders abläuft. Aber die Leute damals, da wussten die direkt, okay, Jesus redet hier über Brautsein und ihn als Bräutigam. Und ich möchte das so machen, ich werde immer einen Schritt sagen, wie das damals war und wie es auch heute noch in großen Teilen ist im Judentum, von der Hochzeitsvorbereitung und dann, was wie Jesus das aufgreift oder wie wir das in der Schrift finden. Wenn zwei Leute heiraten wollten oder sollten, war es so, dass normalerweise die Väter dieser beiden, manchmal kannten die sich gar nicht, manchmal schon, geredet haben. Und einen Vertrag ausgehandelt haben. Das war das allererste. Und in diesem Vertrag stand dann drin, ja, mein Sohn und meine Tochter, die sollen heiraten. Und da wurden die Rechte der Braut dann aufgeschrieben, was die Braut bekommen würde. Also ein Vertrag wurde aufgesetzt, der schriftlich gemacht wurde für die Braut, wo die Versprechen drin war, was der Mann ihr geben würde und wie der Mann sie behandeln würde. Und so haben wir von Gott ein Buch bekommen, was aus zwei Bünden besteht, ein neuer Bund und ein alter Bund. Und dieser neue Bund des Geistes, in dem wir leben dürfen, den Gott mit uns geschlossen hat, der ist verfasst im Neuen Testament. Und dieses Neue Testament ist voller Verheißungen Gottes für uns. Da steht drin, wie sehr er uns liebt. Da steht drin, wie sehr er mit uns geht. Da steht drin, was er alles für uns tut. Zum Beispiel, dass er sich kümmert um uns, dass er unsere Sorgen auf uns nimmt. Und wir können ganz sicher sein, dieses Buch ist wie ein, man kann sagen, Liebesbrief oder ein Versprechen Gottes an uns, wie sehr er uns liebt und was er alles für uns tut. Dieser Bund ist verfasst in diesem Buch. Lasst uns dieses Buch lesen, damit wir wissen, was uns von ihm geschenkt wurde. Also es fing an mit diesem Vertrag. Da hatten Braut und Bräutigam noch gar nicht viel damit zu tun. Und dann kam aber die Verlobung. Und die Verlobung lag oft viele, viele Monate vor der eigentlichen Hochzeit. Und bei dieser Verlobung wurde Brot gebrochen und beide, Braut und Bräutigam, tranken aus einem Kelch, um diese Verlobung zu besiegeln. Das heißt, wenn sie dann das Brot gebrochen hatten und aus diesem Kelch getrunken hatte, dann war klar, ab jetzt gehören wir zusammen. Wir sind vielleicht noch nicht verheiratet, aber wir gehören zusammen. Wir stehen im Bund miteinander. Der Jesus beim letzten Abendmahl, kurz bevor er gekreuzigt wurde, brach das Brot und ließ seine Jünger aus dem Kelch trinken. Und jeder Jude hat damals verstanden, und die Jünger müssen es verstanden haben, dass er dieses Bild gebrauchte und dieses Bild nahm von der Hochzeitstradition. Und er sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Er sagte, ich mache gerade mit euch einen Bund. Wenn wir dieses Brot essen und aus diesem Kelch trinken, dann machen wir jetzt einen Bund. Ich vermähle mich mit euch, ich verlobe mich mit euch. Es ist ganz klar, dass die Jünger das verstanden hatten, weil dieses Bild Brot und Wein ist bis heute noch ganz, ganz tief verankert in der jüdischen Hochzeitszeremonie. Als Jesus dort mit seinen Jüngern zusammen war, hat er gesagt, ich verlobe mich mit euch. Ich will euer Bräutigam sein, ihr sollt meine Braut sein. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir uns nächste Woche daran erinnern, im Abendmahl, dass Jesus für uns gestorben ist, und das Brot brechen und aus dem Kelch trinken oder aus den lauter kleinen Kelchen, dann denken wir daran und erinnern uns an diesen Bund, den wir haben mit Christus. Dass wir in einer Bundesgemeinschaft stehen mit uns, dass er unser Bräutigam ist und wir als Gemeinde seine Braut sind. Interessanterweise, und das ist die dritte Parallele, es wurde immer zweimal Wein getrunken. Nämlich einmal bei der Verlobung und dann das zweite Mal bei der eigentlichen Hochzeit, die oft viele Monate später war. Und es ist so interessant, in allen synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, sagt der Herr Jesus beim letzten Abendmahl und betont das, dass er erst wieder Wein trinken würde mit uns zusammen, mit seinen Jüngern zusammen im Reich des Vaters. Also so lange, bis die Hochzeit kommt, so lange, bis wir Jesus wiedersehen, ich komme später noch auf die Hochzeit, und dann wirklich verheiratet werden mit ihm, so lange trinkt er keinen Wein. Der Jesus jetzt im Himmel trinkt er keinen Wein. Er wird erst wieder Wein trinken mit uns zusammen im Reich des Vaters. Und so ist auch das Abendmahl die die Erinnerung an uns. Der Herr Jesus wartet auf uns und der Tag wird kommen, wenn wir zusammen wieder mit ihm Wein trinken werden. Also ganz interessant, man findet es wirklich in Matthäus, Markus, Lukas, dass Jesus das betont und sagt, ich werde erst wieder Wein trinken mit euch im Reich des Vaters. Die nächste Parallele ist, es war damals so, dass der Bräutigam einen Brautpreis bezahlen musste. Mohar heißt das. Und damit seine Liebe für die Braut ausdrückte. Im Orient ist das noch heute so. In Libyen, genau, Kamele, genau. Also wenn da ein junger Mann zu dem Vater der Braut geht und so und dann fragt, darf ich deine Tochter heiraten, dann wird immer groß verhandelt. So, okay, hast du einen Job, hast du ein Auto, hast du schon ein Haus, wie viel Gold gibst du mir, wie viel Gold gibst du meiner Tochter? Also das ist immer noch ganz tief verankert im Orient. Der Jesus bezahlte den größten Preis, der jemals bezahlt worden ist für eine Braut. Da sind Kamele nichts dagegen, da ist Gold nichts dagegen. Sondern der Herr Jesus selbst hat sein Leben hingelegt. Kurz nachdem er diesen Verlobungsbund geschlossen hat beim letzten Abendmahl, ist ans Kreuz gegangen und hat damit seiner Braut, hat damit uns gesagt, hey, ihr seid mir so kostbar, für euch gebe ich alles. Für euch gebe ich nicht nur ein bisschen Gold, sondern für euch gebe ich sogar mein Leben. Mein Leben, mein Körper, das ist der Brautpreis, den ich bezahle für meine Braut, um sie zu erlösen, um sie freizukaufen von der Sünde, vom Satan, um sie mir zu erkaufen. Das ist ein wunderschönes Bild. Der Jesus hat uns erkauft. Und im Kreuz sehen wir unter anderem seine tiefe Liebe für uns. Im Kreuz sehen wir, was wir wert sind für ihn, dass wir alles wert sind für ihn. 1. Petrus 1, die Verse 18 und 19 greifen das auf. Da schreibt Petrus darüber, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Das heißt, ihr seid nicht mit Gold oder Silber erkauft, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Unser himmlischer Bräutigam, Jesus Christus, hat alles für uns bezahlt. Er hat uns seine Liebe erwiesen. Und es ist ein biblischer Gedankengang, gerade in Römer, den Paulus immer wieder aufgreift. Wenn Jesus das für uns getan hat, wenn Gott das für uns getan hat, wenn er sich selbst gegeben hat, wenn er seinen eigenen Sohn gegeben hat, hey, dann wird er uns auch alles andere geben. Das ist das Höchste, was Gott jemals tun konnte, sich selbst zu geben. Wenn er das getan hat, hey, alles andere wird er uns auch geben, was wir brauchen. Dann wird er uns auch durch dieses Leben tragen. Die nächste Parallele ist, das, was ich schon gesagt habe, dass zwischen der Verlobung und der Hochzeit eine Zeit der Trennung gab. Die Braut, die blieb alleine zurück im Haus ihres Vaters und der Bräutigam ging wieder zurück in das Haus seines Vaters. Das heißt, da war eine Trennung. Es war eine Zeit, wo Braut und Bräutigam nicht zusammen waren. Und so ist auch unser Bräutigam, Jesus, in dieser Zeit nicht bei uns, sondern er ist im Himmel. Was er da macht, darum geht's gleich noch. Aber es ist eine Zeit, dieses Leben, in dem wir sind, ist eine Zeit, wo wir auch Sehnsucht haben nach unserem Bräutigam. Natürlich, auf der einen Seite lebt Jesus in uns und wir haben den Heiligen Geist als Anzahlung bekommen und wir können hier schon Gemeinschaft mit ihm haben, keine Frage. Aber gleichzeitig sollte unser Gefühl und unsere Einstellung auch sein, die ein Stück weit wie Liebeskummer zu haben, ein Stück weit Sehnsucht zu haben, danach ganz bei Jesus zu sein, ganz bei unserem Bräutigam zu sein. Die Dinge, wie sie jetzt sind, sind nicht okay. Es gibt so ein Lied, da heißt es, Dinge, wie sie jetzt sind nicht okay, sondern es ist was falsch. Der Bräutigam ist gerade nicht bei seiner Braut. Es ist eine Zeit der Trennung. Der Herr Jesus greift das auf in Johannes 14, Vers 28. Da sagt er zu seinen Jüngern in den Abschiedsreden: Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Also er sagt, ich gehe hin, das heißt, ich gehe weg, aber ich werde wiederkommen. Was tut er jetzt gerade? Warum ist er weggegangen? Nun, es war so, dass nach der Verlobung der Bräutigam wegging, um das gemeinsame Haus oder die gemeinsame Wohnung für sich und seine zukünftige Braut zu bauen und einzurichten. Also in Nordafrika, wo wir gelebt haben, ist das auch immer noch so. Wenn ein junger Mann kein Haus gebaut hat, hat er keine Chance zu heiraten. Das Haus, oder fast keine Chance, ein bisschen ändert sich's, aber normalerweise kann er nicht heiraten, solange das Haus nicht fertig ist und fertig eingerichtet ist. Und es ist Verantwortung des Mannes, dieses Haus zu bauen und einzurichten. Manchmal sehr zum Leidwesen der Frauen, weil die Männer dann denken, ja, die Küche ist ganz schön oder die Küche ist ganz billig und dann gefällt sie der Frau hinterher doch nicht. So. Aber ja, es ist seine Verantwortung. Und so war es auch damals. Der Bräutigam ging nach der Verlobung erst wieder ins Haus seines Vaters, um dort normalerweise auf dem Grund seines Vaters ein Haus für sich und seine Braut zu bauen und einzurichten. Und das ist das, was unser Herr Jesus jetzt gerade tut in diesem Moment. Er bereitet im Himmel Wohnungen für uns vor. Deshalb sagt er in Johannes 14, Vers 2 bis 3, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jeder Jude damals, der das gehört hat, wusste, worüber Jesus redet. Das ist die Parallele vom Bräutigam, der nach der Verlobung nach Hause geht, eine Stätte, also eine Wohnung, vorbereitet für seine Braut und dann wiederkommt, um seine Braut dorthin zu holen. Jesus, jetzt gerade im Himmel, bereitet er Wohnungen für uns vor, wo wir zusammen mit ihm leben werden in Ewigkeit. Nun war es so, dass auch normalerweise nur der Vater des Bräutigams den Zeitpunkt kannte, wann der Bräutigam zurückkommen würde, um seine Braut zu holen. Also der Bräutigam musste das Haus fertig bauen, aber das heißt noch nicht, dass er dann einfach gehen konnte, sondern er brauchte das Go seines Vaters, dass der Vater gesagt hat, jetzt kannst du gehen und deine Braut zu dir nach Hause holen. Und so, das kennen wir, sagte auch Jesus, dass er selber die Stunde nicht weiß, wann er zurückkommen würde, sondern nur der Vater im Himmel, der kennt diese Stunde. Das steht in Markus 13, Vers 32. Von jedem Tag, also wann er wiederkommen wird, aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Auch hier greift Jesus wieder dieses Bild auf. Und dann würde der Bräutigam, wenn er dann dieses Go vom Vater hat, wiederkommen, im Moment, den die Braut nicht kennt, um sie zu holen. Ganz plötzlich. Die Braut musste sich bereithalten, die ganze Zeit, oft über Monate, und wartete auf diesen Moment, wann der Bräutigam wiederkommen würde, um sie zu holen. Jesus greift das in verschiedenen Gleichnissen auf, dass dann der Bräutigam kommt, um diese Braut plötzlich zu holen. Und so warten wir als Gemeinde darauf, dass der Herr Jesus kommt, um uns zu holen. Und bei manchen geschieht das dadurch, dass wir sterben, weil wenn wir sterben, werden wir alle Zeit beim Herrn sein und dann holt er uns zu sich. Aber es gibt ein anderes Ding, was passieren wird noch, nämlich der Herr Jesus wird selber wiederkommen, um die, die bei seiner Wiederkunft gläubig sind, zu sich zu holen, zu entrücken, nennt die Bibel das. 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 bis 17, da schreibt Paulus davon. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, das heißt wahrscheinlich, wenn der Vater sagt, jetzt ist Zeit, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Jesus kommt wieder, um uns zu holen. Und er kann in jedem Moment kommen. Heute kann der Tag sein, wo er wiederkommt, um seine Braut zu sich zu holen. Und dann, ganz, ganz am Ende, fand dann die eigentliche Hochzeit statt. Ganz am Ende gab es dann dieses große Fest. Die Braut kam nach Hause und dort fand ein großes Hochzeitsmahlfest mit Hochzeitsmahl statt, mit vielen geladenen Gästen, Essen und Trinken, Freude. Und so endet auch die Schrift in Offenbarung 19 mit diesem großen Hochzeitsmahl des Lammes, also dieses Hochzeitsmahl von Jesus. Da heißt es im vorletzten oder drittletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 19, Verse 7 bis 9, lasst uns fröhlich sein und jubeln und Gott die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also es wird diesen Tag geben, wo wir bei Jesus sein werden, wo nur noch Freude sein wird, wo wir eins sein werden mit ihm, wo wir einfach nur an seiner Seite sein werden, wo nichts mehr zwischen uns steht, keine Distanz mehr, sondern wo wir ihn sehen werden und einfach nur Freude da wird, sein wird und ein großes Hochzeitsfest. Das ist die Geschichte, die Gott schreibt mit uns, mit seiner Gemeinde. Und ich möchte noch drei Dinge aufgreifen, wie das konkreter wird in unserem Leben. Was bedeutet das für uns, dass Gott sich selber vorstellt als der Bräutigam, dass er dieses Bild der Ehe und der Braut des Bräutigams geschaffen hat und es aufgreift als Metapher für unsere Beziehung zu ihm. Was bedeutet das für uns heute, wenn wir das lesen und hören? Das Erste, was es bedeutet, ist, Gott ist wirklich ein Liebhaber. Er liebt. Er ist ein Gott der Liebe und er will auch Liebe von uns. Gott ist nicht irgendein stoischer, gefühlsloser alter Mann, der im Himmel sitzt, sondern er ist ein Gott, der wirklich liebt und der von uns das eine will, dass wir ihn wirklich zurücklieben. Das wichtigste Gebot, was wir von ihm haben, ist nicht, ihm zu dienen, ist nicht, alle seine Gebote zu halten, so wichtig das auch ist. Sondern das wichtigste Gebot finden wir in Matthäus 22, die Verse 37 und 38. Da kam jemand zu Jesus und fragte ihn, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das wichtigste Gebot. Wenn Gott eine Sache von uns will, dann ist es Liebe. Von ganzem Herzen, von ganzem Verstand, mit all unserer Kraft will er, dass wir ihn lieben. Und Gott zeigt das in der Schrift immer und immer wieder, dass er auf der Suche ist nach dieser Liebe, dass wir seine Liebe empfangen und ihn zurücklieben. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. In Jeremia 2, Vers 2. Jeremia ist dieses Buch, wo Gott ringt mit dem Volk Israel und ihr Herz zurückhaben will. Und da sagt er in Jeremia 2, Vers 2, so spricht der Herr, und jetzt kommt es, was der Herr spricht. Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Land. Lass uns das mal vorstellen. Gott im Himmel erinnert sich. Natürlich weiß er alles, trotzdem gebraucht er dieses Bild. Er ist dort im Himmel, erinnert sich an Israel und denkt an Israel und sagt, hey, damals, als ich Israel gerufen habe, aus Ägypten raus, da kamen sie hinter mir her. Und das war Liebe, da sind sie mir gefolgt, so wie eine Braut ihrem Bräutigam folgt. Da waren sie in der ersten Liebe zu mir, da war ich ihnen alles, dass sie alles hinter sich gelassen haben, dass sie Ägypten hinter sich gelassen haben und mir gefolgt sind in der Wüste, da wo nichts war, da wo nichts Schönes war, aber sie haben mich so sehr geliebt, einfach weil sie mich wollten und nicht die Segnung. Daran erinnere ich mich. Ich denke, wenn ich das einigen meiner muslimischen Freunde sagen würden, die würden sagen, das ist Gotteslästerung. So kann Gott nicht sein. So ein Herz, das er so liebt, sich hingibt, sich so abhängig in Anführungsstrichen macht von Menschen, das kann nicht Gott sein. Und natürlich, Gott ist kein narzisstischer Mensch, der unsere Liebe unbedingt braucht, um glücklich zu sein. Nein, er ist allgenügsam in sich selbst, er ist Freude in sich selbst, keine Frage. Und doch gibt es was in seinem Herzen, wo er sagt, ich will von dir geliebt sein. Ich glaube, in Gottes Herzen gibt es eine Seite, die nur ich und die nur du, die nur jeder Einzelne von uns zum Schwingen bringen kann. In Gottes Herzen ist was, ist Liebe, die erwidert werden will. Deshalb gebraucht er dieses Bild vom Braut und von der Bräutigam. Und wir kennen das alle, die Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung, was eigentlich eine super Gemeinde war. Die haben ganz viel gearbeitet für Gott, haben sich total darauf aufgepasst, dass sie in der Wahrheit blieben. Aber da sagt Jesus zu ihnen, eins aber habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Sag, hey, ich will nicht zuerst, dass ihr 100% alles richtig macht, was ich sage. So wichtig das auch ist, der Wahrheit nachzulaufen. Aber zuerst will ich eure Liebe. Zuerst will ich, dass eure Herzen für mich brennen. Gott ist ein Liebhaber. Wenn man so will, ist Gott romantisch. Weil er gebraucht dieses romantische Bild, hat es eingesetzt, um zu zeigen, wie er ist. Und die Bibel fängt eigentlich mit diesem Bild an, mit der Ehe. Ich glaube, im 2. oder 3. Kapitel des 1. Buches Moses werden Adam und Eva geschaffen. Und es heißt, die beiden sind ein Fleisch. Und die Bibel hört damit auf, mit dem Hochzeitsmahl, wo Christus mit seiner Gemeinde vereinigt wird. Könnte sagen, es ist ein großer Bogen, der sich über die ganze Schrift spannt. Gott ist ein Liebhaber. Also, es bedeutet für uns, wir können eintauchen in diese Liebe Gottes und sicher sein, er hat uns wirklich lieb. Eine zweite Beobachtung ist die, dass seine Beziehung zu uns ein Vorbild ist für unsere Beziehung miteinander. So wie Gott mit uns umgeht, so sollen wir auch Ehe leben und Beziehung leben. Wir sollen danach eifern, so zu werden wie Gott ein Stück weit, also immer heiliger zu werden, das heißt immer mehr im Wesen so zu werden wie er. 1. Petrus 1 steht ab Vers 14, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Also es heißt, bleibt nicht so, wie ihr immer wart, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Also Gott sagt, ihr müsst nicht, keiner muss mehr so bleiben, wie er ist, sondern wir können uns ändern durch die Kraft des Heiligen Geistes und immer mehr so werden, wie er ist. Nun, wenn wir daran denken, wie Christus mit seiner Gemeinde umgeht, Was heißt das für unsere menschlichen Beziehungen? Ich habe ein paar ganz einfache, simple Implikationen. Die erste ist, Jesus hat eine Braut, nicht mehrere. Ja? Gottes Herz ist, dass wir uns einem Partner hingeben, einem Partner lieben. Ich habe mal, manchmal unterrichte ich in so einer Jüngerschaftsschule. Und da habe ich eines Tages so gesagt, weil ich wollte, dass sie anfangen, selber nachzudenken und selber zu forschen in der Schrift, habe ich eines Tages gesagt, also okay, ich habe vor, ich mag Paula total, aber ich würde gern noch eine zweite Frau heiraten. Was meint ihr dazu? Was sagt die Schrift so? Und natürlich also, oh. Ja. Und dann haben sie angefangen zu forschen. So. Und es war sehr interessant, weil es gar nicht so einfach war. Ja? Die ganzen Patriarchen haben in Polygamie gelebt und so. Und es gibt keinen Bibelvers wirklich in der Bibel, wo ganz explizit steht, es ist falsch, mehrere Frauen zu haben und es ist richtig, nur eine zu haben. Ich glaube das total, dass nur richtig ist, eine zu haben. Und ich habe das dann hinterher auch aufgelöst. Und genau. Aber ich glaube, daran sieht man es am allermeisten. Christus hat eine Braut. Und so sollen wir uns auch nur einem Partner hingeben und nicht vielen. Zweite Implikation, auch sehr einfach, Mann und Frau. Ja? Nicht Mann und Mann, nicht Frau und Frau, nicht Homosexualität ist das, was Gott geschaffen hat, sondern Heterosexualität. Und dann eine Implikation noch, das echte Einssein, das tiefe Einssein, das kommt erst bei der Hochzeit, wenn wir bei Jesus sind im Himmel. Erst dann sind wir wirklich vereinigt mit ihm. Und deshalb glaube ich, dass total gut ist für junge Leute, die noch nicht verheiratet sind, die vielleicht in der Eheanbahnung sind, zu warten mit Sex, bis sie verheiratet sind. Ich glaube das total und ich glaube, der größte Beweis dafür ist eben dieses Bild von Christus und der Braut, dass es falsch ist und dass das, was die Bibel Hurerei nennt, mit jemandem zu schlafen, mit dem man nicht verheiratet ist. Ich glaube das total, dass Sex in die Ehe gehört. Und das ist schwierig manchmal und ich habe selber 33 Jahre damit gekämpft, aber Gott hat mir Gnade gegeben und es geht, mit Gottes Gnade sich reinzuhalten und seinen Körper und seine Sexualität zu bewahren für den einen Partner. Nun, wenn das schon passiert ist, Gott hat Wege und es gibt Vergebung bei Gott, darum geht es mir nicht. So, aber ich möchte Mut machen, gerade heute in dieser Zeit, wo man wie ein Autobus angeschaut wird, wenn man sagt, nee, ich warte mit dem Sex bis zur Ehe. Es ist was, was Gott selber sozusagen macht. Wir werden erst mit ihm vereinigt bei der Hochzeit. Eine letzte Implikation für unsere Beziehung ist, dass Christus uns als Bräutigam bedingungslos liebt. Er hat sich total für uns hingegeben. Er hat am Kreuz mit seinem eigenen Leben bezahlt. Er hat uns als seine Braut höher gesetzt als sich selbst. Und so sind wir Männer auch schuldig, sagt die Schrift, unsere Frauen zu lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Im Christentum ist kein Platz für Macho-Gehabe, sondern im Christentum heißt, als Ehemann zu leben, so zu werden wie Jesus, sich aufzuopfern für seine Frau, alles zu geben für sie. So wie Christus seine Gemeinde nährt und pflegt, sagt die Schrift, so sollen Ehemänner ihre Frauen lieben und nähren und pflegen, auf sie aufpassen, sie leiten, darauf achten, dass es ihnen gut geht. Diese bedingungslose Liebe, die Christus für uns hat, die sollen wir Männer unseren Frauen zeigen. Und wir alle schaffen das nicht, denke ich mal. Also ich schaffe es zumindest nicht, bleib mal bei mir. Aber ich möchte immer mehr so werden. Diese bedingungslose Liebe. Das ist total interessant. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesagt habe hier. Im Neuen Testament wenn es um die Stellen geht, wie Ehemänner und Ehefrauen sich zu verhalten haben gegenseitig, gibt es nie ein Gebot an die Frauen, ihre Ehemänner zu lieben, mit der Agape-Liebe. Ja? Es gibt eine Stelle, dass die älteren Frauen die jüngeren lehren sollen, ihre Männer lieb zu haben. Aber das griechische Wort ist dieses Philia, also mehr Freundin ihrer Männer zu sein. Aber diese Agape-Liebe, von der auch die auch für Gott gebraucht wird, diese selbst sich aufopfernde Liebe, das ist immer nur für die Männer. Und das kommt fast in jeder Stelle, wenn es um Männer und Frauen geht. Heißt, ihr Männer liebt eure Frauen, also Agapeo, also diese aufopfernde Liebe, eure Frauen. Der letzte Punkt ist ein Punkt, den ich zuvor ausgelassen habe. Ich habe nicht viel darüber geredet, was die Braut in dieser Zeit macht, solange sie auf ihren Bräutigam wartet, zwischen der Verlobung und der Hochzeit. Und das ist die Zeit, in der wir heute sind. Wir warten auf unseren Bräutigam. Und das ist keine Zeit des Däumchendrehens, sondern es ist eine Zeit, wo wir aktiv auf ihn warten und ihn erwarten und uns reinhalten. Wir sehnen uns danach, dass unser Bräutigam wiederkommt und wir halten unsere Herzen rein für ihn. Wir passen auf, dass niemand anderes die erste Liebe wird in unserem Herzen. Ich meine, das muss für so eine Braut schwierig gewesen sein, so, wenn der Bräutigam danach Monaten immer noch nicht da war. Und vielleicht war sie dann zu Hause und hat andere schöne Männer gesehen, die ihr zugezwinkert haben oder so. Und vielleicht dachte, oh, ja. Und so ist es auch mit uns in dieser Zeit, wenn wir durch diese Welt gehen, zwinkern uns Dinge zu. Vielleicht Menschen, vielleicht Materialismus, vielleicht Macht, vielleicht Karriere, zwinkern uns Dinge zu, die unsere Herzen einnehmen sollen, obwohl unsere Herzen erfasst sein sollen von der Liebe Gottes und in unseren Herzen diese Sehnsucht sein soll nach unserem Bräutigam. Und so ist das eine Zeit in diesem Leben, wo wir Heiligkeit leben. Heiligkeit ist gelebte Liebe. Also, dass wir unsere Herzen heilig halten, nicht den ganzen Dreck dieser Welt in unseren Herzen reinlassen, nicht die Sünde in uns aufleben lassen, sondern uns rein und heilig halten. Paulus greift dieses Bild auf, wenn er an die Korinther schreibt, in 2. Korinther 11, Vers 2. Das ist einer meiner Lieblingsbibelstellen. Da schreibt er, Paulus hat sich selber als seinen Dienst so gesehen, dass er die Menschen, die er zu Jesus geführt hat, sozusagen mit ihnen verlobt hat und sie dann hinführt zur Hochzeit. Er schreibt hier in 2. Korinther 11, die Verse 2 und 3, denn ich eifere um euch, Korinther, mit Gottes Eifer, denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor dem Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Was Paulus denken war, hey Korinther, als ich euch das Evangelium erklärt habe, gepredigt habe und ihr eure Leben Jesus gegeben habt, da habe ich euch verlobt mit Christus. Und jetzt eifere ich um euch, dass eure Liebe am Brennen bleibt, dass ihr als eine keusche Jungfrau vor den Christus gestellt werdet, dass ihr nicht mit anderen Liebhabern rumgemacht habt, wenn Jesus wiederkommt, sondern dass eure Herzen rein seid, dass ihr nicht so wie Eva verführt wurde durch die List des Teufels, sondern dass eure Herzen in Einfalt und Lauterkeit bleiben, auf Christus hin gewandt. Darum ging es Paulus und darum geht es in unserem Leben, dass wir einfältig und rein auf Christus schauen, auf ihn warten, es nicht zulassen, wenn andere Liebhaber kommen, die um uns werben wollen, sondern wir diese Reinheit und diese Liebe zu ihm behalten. Jesus liebt uns und Das, was in unserem Herzen sich abspielt, ist so, so wichtig für ihn. Er will reine Herzen. Er will, dass wir uns frei halten von jeglicher Form von Götzendienst. Götzendienst einfach da, wo wir andere Liebhaber haben als er selbst. Wer da heute noch länger drüber nachlesen will, dem kann ich Hesekiel 16 empfehlen, wo Gott auch dieses Bild braucht vom Bräutigam und von der Braut für sich selber und Israel. Es ist sehr, sehr grafisch, deshalb kann ich es ja nicht vorlesen, weil wir Kinder hier haben. Also Gott gebraucht sehr, sehr krasse Sprache in diesem Kapitel, einfach weil er zeigen will, hey, ich meine es ernst mit euch. Ich liebe euch wirklich. Und mir ist es nicht egal, mit was für anderen Liebhabern ihr rummacht, sondern ich will euch ganz. Ich will, dass ihr euch heiligt für mich, dass ihr mich, dass ich für euch die erste Liebe bin und bleibe. Amen.